Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Die neue Rechte in Europa, die nimmt auch Einfluss auf die Literatur. Und wie sie das tut, das schauen wir uns an in dieser Stunde. In Deutschland passiert das zum Beispiel, indem Vordenker der extremen Rechten ihre Sicht auf bekannte Autoren verbreiten.
Also wer jetzt auf YouTube einfach Gottfried Benn eingibt und guckt, was kommt da, der wird relativ bald bei Gesprächen finden, die in Schnellroda von Götz Kubitschek und Erik Lehnert, einem Historiker, da geführt wurden. Und das ist eben auch das, was es ja jetzt relevanter macht, weil beispielsweise Schülerinnen und Schüler, die eben den Auftrag bekommen, irgendwas zu Gottfried Benn zu recherchieren, auf dieses neurechte Medium, auf die Kanäle stoßen, ohne im ersten Moment zu wissen, was sie da eigentlich machen.
Strategien der neuen Rechten in der Literatur, darum geht es in 15 Minuten etwa hier in der Lesart. Roddy Doyle, das ist einer der wichtigsten irischen Autoren der Gegenwart. Mit seinem Roman Paddy Clark, hahaha, hat er 1993 einen der wichtigsten Buchpreise in der englischsprachigen Welt gewonnen, den Booker Prize. Und dieser Roman, dieser Paddy Clark Roman, der ist jetzt in einer neuen Übersetzung bei uns erschienen, im Goya Verlag. Und darüber spreche ich jetzt mit der Neuübersetzerin, mit Alexandra Rack. Sie ist in Frankfurt am Main für uns im Studio. Guten Tag nach Frankfurt, ich grüße Sie.
Hallo nach Berlin.
Mit dieser Übersetzung, da haben Sie es ja zu tun bekommen, eben mit diesem wichtigen, hoch angesehenen Autor Roddy Doyle und mit dem Booker-Preis gewürdigten Roman. Da kommt ja einiger literarischer Ruhm zusammen. Waren Sie da auch ein bisschen eingeschüchtert, als Sie rangegangen sind?
Auf alle Fälle. Und da muss ich sagen, das hat die Lektorin Milena Schilaski, als sie mich anfragte, sehr geschickt gemacht. Ich bekam nämlich eine Mail und darin stand, ach, es geht um einen Roman eines irischen Autors und bei dem wird ein Jahr im Leben von einem 10-Jährigen erzählt und ob mich das interessiert. Und dann habe ich
Titel erstmal vorenthalten.
Richtig, ja. Titel und Autor vorenthalten. Und da habe ich gesagt, oh ja, klar, klingt spannend, irische Autoren, super. Naja, und dann kam hinterher, dass es Roddy Doyle war. Da leidete ich dann erstmal kurz an Schnappatmung und habe das dann aber einfach probiert, wegzuschieben.
Mhm. Es ist ja so, dass viele Klassiker immer wieder neu übersetzt werden, dadurch in die Gegenwart geholt werden. Jetzt weiß ich nicht so richtig, ob man Paddy Clark nach 30 Jahren schon einen Klassiker nennen sollte. Warum war denn da jetzt eine Neuübersetzung sinnvoll?
Naja, das ist eine Frage, die müssten Sie eigentlich dem Verlag stellen. Ich glaube tatsächlich, der Goya Verlag hat ja mit Love und Lächeln zwei neue Romane von Roddy Doyle herausgebracht. Und dann haben sie sich überlegt, welcher Roman könnte denn noch zugänglich gemacht werden? Paddy Clark war ja nicht mehr lieferbar.
Ach so.
Und Paddy Clark, hahaha, spielt zwar in den 68ern, behandelt aber ja zeitlose Themen wie Freundschaft, Familie, der Stand in der Freundschaft, wie verändert sich das Gefüge, wenn ein Elternteil gewalttätig wird und man den auf einmal ganz anders erlebt, als man ihn sonst kennt.
Damit haben Sie schon ein bisschen in das Buch hineingeführt. Das spielt ja eben im Irland, in Dublin im Jahr 1968. Können Sie uns auch ein bisschen in diese Zeit zurückführen? Was ist das für ein Irland, in dem der 10-jährige Paddy Clark da lebt?
Ja, was ist es für ein Irland? Richtig, 1968. Es ist ein fiktiver Vorort, Barrytown. Ein Vorort in Umwälzung. Es wird immer mehr gebaut. Die Freiräume, die die Kinder haben, einerseits, indem sie nämlich rausgeschickt werden nach der Schule, spielt. Andererseits gibt es natürlich starke Restriktionen. Es wird erwartet, dass die Kinder vor den Erwachsenen spuren. Die katholische Religion spielt eine Rolle. Das ist so dieses große, auf der einen Seite die Freiheit, dieses tun können, was ich will, auf der anderen Seite die Restriktion und das aus der Sicht eines 10-Jährigen.
In dem Buch begegnet einem ja ziemlich viel Gewalt in Paddys Familie eben zunehmend. Sie haben es schon angedeutet mit dem gewalttätig werdenden Vater, aber auch beim doch sehr, sehr rauen Umgang zwischen Paddy und seinen Freunden und anderen Kindern. Woher kommt diese Gewalt? Wie haben Sie sich das ja verständlich gemacht, auch fürs Übersetzen?
Also in der Familie die Gewalt, die finde ich jetzt, wenn man jetzt auch die neuesten Berichte liest, hält ja leider immer noch an. Also da denke ich, da haben wir als Erwachsene genug gelesen, dass wir die uns zugänglich machen können. Tatsächlich erschreckt hat mich der sehr raue Umgangston nicht nur der Ton, sondern das Handeln der Kinder. Ja, und dann habe ich mich einfach darauf eingelassen, wie der Autor mich führt und probiert mich da dann jeweils einzufühlen, weil teilweise finden die das ja gar nicht so schlimm. Also das ist einfach der Umgangston miteinander. Und dann habe ich gesagt, okay, die haben das nicht anders kennengelernt. Die sind damit aufgewachsen und dann habe ich mich wirklich probiert, als Übersetzerin auch da rein zu begeben und nicht mit meiner Distanz jetzt als Erwachsen, oh Gott, was macht ihr? Sondern mit genau der Distanz, die Kinder dazu haben oder in dem Fall der 10-jährige Erzähler, Paddy.
Eine Szene hat sich mir eingeprägt, da drückt Paddy zusammen mit seinen Freunden, dem kleineren Bruder von Paddy, so eine benzingefüllte Blase zwischen die Lippen und dann zünden die das an, sodass das da brennt vor seinem Gesicht. Er hat dann Brandblasen auf den Lippen, also auch schreckliche Szenen. Andererseits ist Roddy Doyle ja auch berühmt für seinen Humor. Haben Sie denn Humor auch gefunden in diesem Roman?
Ja, habe ich gefunden. Also einmal, wie sie teilweise die Welt betrachten oder auch zum Beispiel das naive Nachfragen, wenn es um die Kirche geht mit dem Pater, die Szene. Und er probiert dann das Fegefeuer zu erklären. Und dann fragt er, für den Jungen ist es, für den einen Mitschüler ist es natürlich bitter ernst. Und er sagt, wie ist es denn, wenn ich dann in den Himmel komme? Und da darf ich machen, was ich will. Ja, darfst du. Okay, und alle anderen auch? Alle anderen auch. Und dann ergibt sich das Problem, dass er glaubt, seine Mutter möchte nicht mit ihm im Himmel zusammenwohnen. Und und der Pater erklärt das dann ganz charmant und als erwachsener Leser lacht man mit dem Pater. Für das Kind ist es natürlich bitter ernst, also so ein zweischneidiger Humor.
Dieser Paddy, die Hauptfigur, der 10-Jährige, das ist ja ein wirklich munter kleiner Kerl, stellt jede Menge Blödsinn an mit seinen Freunden. Sie haben schon gesagt, dieser Freiraum, die sind da ständig draußen unterwegs auf Baustellen und so weiter, zünden Zeug an, rennen da rum. Das hat ein hohes Tempo. Man merkt es beim Lesen, das sind lauter Hauptsätze, das macht richtig Betrieb. Wie haben Sie sonst noch versucht oder haben Sie das auch so wahrgenommen, dass auch das Original so ein großes Tempo hat?
Auf alle Fälle. Ich finde aber tatsächlich, ich würde jetzt, wenn der Zuhörer das ja noch nicht kennt, es gibt durchaus auch ein paar ruhigere Stellen, in denen man Luft holen kann. Mhm. Und dieses Tempo, könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht entstanden. Roddy Doyle hat erzählt, dass er diesen Roman geschrieben hat, als seine Kinder sehr klein waren und er sich immer für ein paar Stunden wegstehlen musste. Und ich glaube, er hat da einfach sehr kompakt geschrieben. Mhm. Beim Übersetzen war das dann, ich hatte einen straffen Zeitplan, also ich habe auch sehr kompakt übersetzt. Mhm. Und ich glaube, das hat dem Tempo gut getan. Ne? Also ja, weil ich bin dem dann einfach gefolgt.
Und der Roman hat auch was sehr Mündliches. Da stecken viele irische Ausdrücke drin. Vorne haben Sie auch so eine kleine Übersetzungsliste drin für einige Ausdrücke. Gab es welche irische Ausdrücke, die Ihnen besondere Schwierigkeiten gemacht haben?
Also es ist ja aus dem Englischen übersetzt. Und diese irischen Ausdrücke mit dem Glossar, die hat tatsächlich Roddy Doyle selbst ins Englische übersetzt. Und da konnte ich mich dran orientieren. Es gibt aber natürlich eine große Mündlichkeit und oft sind das so winzig kleine Wortstücke, wenn man die im Englischen liest, dann denkt man, klar, also die Jungen, wenn die zusammen sind, da kommt ganz oft dieses yeah, yeah vor. So, wie übersetzt man das denn nun ins Deutsche? Immer gleich, gibt es ein Wort? Ich habe mich da unter anderem auch mit der Autorin Susan Kreller unterhalten, die eine Zeit lang in Irland gelebt hat. Und wir haben da gerätselt und haben gesagt, nee, also es gibt kein Äquivalent. Und dann habe ich das wirklich, manchmal ist es ein Ja, wenn die Mutter ihn auffordert, mit Ja zu antworten, also so nuschelig, dann wird es halt ein oder mal ein Jep. Musste ich im Deutschen einfach gucken, dass es fließt, dass die Mündlichkeit transportiert wird.
Also Sie haben sich mit einer anderen deutschsprachigen Autorin ausgetauscht. Haben Sie sich auch mit Roddy Doyle selbst austauschen können?
In dem Fall nein. Hätte ich bestimmt gekonnt. Es ist immer ja eine grundsätzliche Frage, ob man das als Übersetzerin will oder nicht. Also ich mache es normalerweise ganz gerne. Vielleicht hat dann doch so der Roddy Doyle-Nimbus eine Rolle gespielt.
Viel Respekt vor ihm?
Nee, ja. Aber so, es ist ja schon so viel über den Roman gesagt worden. Doch, war dann vielleicht doch Respekt. Und dann hatte ich mir vorgestellt, dass er dann sagt, ja, Mann, liest das doch mal nach. Steht schon überall irgendwo. Und ich wollte ja wirklich ganz unvoreingenommen daran gehen, wie es hoffentlich auch neue Leser tun.
Und unvoreingenommen auch in dem Sinne, dass Sie gar nicht in die erste deutsche Übersetzung geguckt haben oder dann doch?
Nein, auf keinen Fall. Also die erste deutsche Übersetzung war ja von Renate Ort-Gutmann. Und wenn ich da reingeguckt hätte, dann hätte ich ja schon einen Tonfall im Ohr gehabt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich den hätte ablegen können. Und in dem Fall hat ja der Verlag mich gefragt und wollte dann, denke ich, meine Interpretation des Textes. Und ich hoffe, das ist mir gelungen.
Sie haben, wenn ich es richtig weiß, bisher vor allem Kinder- und Jugendbücher aus dem Englischen übersetzt. Jetzt ist es bei Paddy Clark so, es geht zwar um einen 10-jährigen Jungen, aber das Buch ist an erwachsene Leser gerichtet. Was ist für Sie so der Unterschied beim Übersetzen für jüngere und ältere Leser?
Also wenn ich für Erwachsene übersetze, habe ich viel mehr Freiheiten. Ich bin dem Buch verpflichtet, ich bin dem Autor verpflichtet. Und dann kann ich davon ausgehen, also irgendwelche Erwachsene dort draußen gibt es, die verstehen das. Wenn ich für Kinder und Jugendliche übersetze, muss ich viel stärker das Alter der Zielgruppe im Auge haben, was dann den Satzbau betrifft, vielleicht dann auch stärker mal vom Original abweichen, die Wortwahl. Da habe ich den Eindruck, ich habe eine viel, viel größere Verantwortung. Mhm. Also beim Erwachsenen ist vielleicht einfach das Buch an sich komplexer, aber die Verantwortung dem Leser gegenüber empfinde ich in der Kinder- und Jugendliteratur stärker.
Der Erwachsene muss sich dann selber durchschlagen, durchgenießen.
Durchgenießen hoffentlich, nicht durchschlagen, ja.
Paddy Clark, hahaha, der Roman von Roddy Doyle wurde neu übersetzt von Alexandra Rack. Erschienen ist das Buch jetzt in dieser Neuübersetzung im Goya Verlag. 320 Seiten lang, der Preis 24 Euro. Vielen Dank, Frau Rack, fürs Gespräch.
Bitteschön.
Die neue Rechte, die nimmt in Europa auch Einfluss auf die Literatur, ganz realpolitisch zum Beispiel in Ungarn, auf verschiedenen Wegen, aber auch in Deutschland. Im Literarischen Kolloquium in Berlin haben jetzt Vertreterinnen von Kultureinrichtungen miteinander beraten über die Frage, was können wir dem Einfluss der extremen Rechten entgegensetzen? Mein Kollege Nils Schniederjan war dabei und er hat da unter anderem gehört, was Autoren aus Ländern berichten, in denen die neue Rechte in der Regierung sitzt.
There is no blood on the streets of Budapest.
Auf den Straßen von Budapest fließe kein Blut, sagt der ungarische Schriftsteller Matthias Dunacik zu Beginn des Abends im Literarischen Kolloquium Berlin. Und doch sei die Situation unter der Regierung Orbán für alle Künstlerinnen und Autoren, die der Regierung nicht genehm sind, katastrophal.
Die verfügbaren Stipendien werden von Leuten vergeben, die der Regierung gegenüber äußerst loyal sind. Bevor ich Ungarn vor 10 Jahren verließ, war ich Chefredakteur für Literatur in einem der damals größten Verlage des Landes. Dort habe ich auch meine eigenen Bücher herausgegeben. Bis vor 2 Jahren eine Stiftung der Regierung das ganze Unternehmen aufgekauft hat, einschließlich der Verlagsgruppe und der angeschlossenen Buchhandelskette.
Immer wieder wird an diesem Abend, an dem auch Autorinnen und Autoren aus der Slowakei und Polen auf der Bühne sitzen, deutlich, die Angriffe repressiver Regierungen auf Kunst und Literatur folgen nicht mehr dem Playbook des 20. Jahrhunderts. Statt Autoren ins Gefängnis zu werfen, wird ihnen heute einfach der Geldhahn zugedreht. An diesem Tag soll es aber nicht nur um autoritäre Maßnahmen von Regierungen gehen, sondern in einem Workshop wird auch die Taktik der neurechten Literatur von unten analysiert, also von denen, die es bislang nicht in eine Regierung geschafft haben.
Und die Grundidee bei dieser politischen Nutzung ist ja, dass man eigentlich so eine Art Metapolitik betreibt.
Thorsten Hoffmann, Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Stuttgart. Er leitete den Workshop, der sich kritisch mit der metapolitischen Strategie der neuen Rechten in der Literatur auseinandersetzt.
Das heißt, es geht jetzt noch nicht so direkt darum, politisch erfolgreich zu sein, sondern den Diskurs zu verschieben, also in die Köpfe der Leute reinzubekommen, das Denken irgendwie nach rechts zu verschieben. Und dafür spielt Literatur eine große Rolle, weil man eben ja einerseits über Inhalte was nach rechts verschieben kann, andererseits mit Literatur aber auch einfach Sympathiegewinne erzielen kann.
Der Literaturprofessor blickte mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch direkt in die Texte der neuen Rechten, etwa in die Gedichte, die in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht wurden. Das lohne sich, denn
wenn man sich anschaut, was gerade in der Literatur für auch politische Positionen da lanciert werden, dann fällt auf, dass oft die literarischen Texte oder literarischen Essays deutlich radikaler sind als die offen politischen.
Er habe außerdem in den letzten Jahren einen Strategiewechsel bei maßgeblichen Akteuren der Szene festgestellt. So sei es in den 2010er Jahren vor allem darum gegangen, durch Provokationen Aufmerksamkeit in der breiten Öffentlichkeit zu erregen. Mittlerweile habe man sich jedoch mit einer Vielzahl eigener Formate und Medien fest etabliert.
Also wer jetzt auf YouTube einfach Gottfried Benn eingibt und guckt, was kommt da, der wird relativ bald bei Gesprächen finden, die in Schnellroda von Götz Kubitschek und Erik Lehnert, einem Historiker, da geführt wurden. Und das ist eben auch das, was es ja jetzt relevanter macht, weil beispielsweise Schülerinnen und Schüler, die eben den Auftrag bekommen, irgendwas zu Gottfried Benn zu recherchieren, auf dieses neurechte Medium, auf die Kanäle stoßen, ohne im ersten Moment zu wissen, was sie da eigentlich machen.
Ist diese Art, langsam in die Köpfe der Menschen und der Kulturszene vorzudringen, vergleichbar mit dem langsamen Entzug von Geldern für Künstlerinnen und Künstler, die der jeweiligen Regierung nicht genehm sind?
Das Thema der Beeinflussung durch die neuen Rechte in Literatur und Kultur ist vielleicht auch einfach eins, was sich eben viel langsamer einschleicht, würde ich sagen.
Amelie Bergfeld vom Literarischen Kolloquium Berlin. Sie hat auch die Sparpläne für die Kultur unter einer CDU-geführten Regierung in Berlin vor Augen. Die neue Rechte hält sie trotzdem für gefährlicher.
Also natürlich in der Situation, in der wir gerade sind, richtet ein Kultursenator mit Sicherheit akut mehr Schaden damit an. Aber uns muss bewusst sein und im Klaren sein, dass solche Vorgehensweisen der neuen Rechten auf lange Sicht mitunter auch andere Folgen haben kann und man gar nicht weiß, was vielleicht auch für Streichungen und Einschränkungen von den Sachen, die wir lesen oder die auf Lehrplänen sind, noch haben kann.
So steht am Ende des Projekttages vor allem eines fest. Wer Literatur schreiben will, muss um sie kämpfen. Egal, ob sie aus vermeintlichen Sparzwängen gestrichen wird oder weil sie aus ideologischen Gründen nicht gefällt, wie in Ungarn oder Polen unter der PiS-Regierung. Entsprechend deutlich ist der abschließende Appell der polnischen Autorin Iwona Nowaczka.
Protest, protest, protest and don't stop.
Das Wichtigste sei, nicht aufzuhören zu kämpfen.
We have this saying in Poland, we are in the S.
Es gibt ein polnisches Sprichwort. Wir sind am Arsch und wir wissen es. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn wir uns in diesem Arsch auch noch einrichten.
Das sagt die polnische Autorin Iwona Nowaczka bei der Tagung Neue Rechte, Kulturpolitik und die Literatur in Berlin.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wenn es mehr Gemeinsinn gäbe, also weniger Egoismus und ich zuerst und ich AG und Wettbewerbsgesellschaft, das wäre schon schön. Ein neues Buch könnte wenigstens das Nachdenken in diese Richtung lenken. Das Buch Gemeinsinn, der sechste soziale Sinn von Aleida Aßmann und Jan Aßmann. Meine Kollegin Catherine Newmark hat dieses Buch für uns gelesen und ist jetzt bei uns. Hallo Catherine, grüß dich.
Hallo, grüß dich.
Wie geht's dir denn nach dem Lesen? Denkst du jetzt, wir hätten vielleicht eine Chance, wieder zu mehr Gemeinsinn zu kommen?
Ich glaube ja, und zwar vielleicht auch ist es ein Wunsch von mir. Ich habe natürlich ein Gefühl, dass wir das unbedingt brauchen in Zeiten unserer starken Polarisierung und unserer politischen Streitigkeiten, die so unfruchtbar sind. Und ich glaube tatsächlich, dass ich da gar nicht alleine bin. Und die Aßmanns zeigen ja nicht nur die Geschichte dieses Begriffs und die philosophischen Grundlagen, sondern auch viele Beispiele. Und es gibt natürlich auch in der Gegenwart und auch da, wo alles den Bach runtergeht, gibt es immer wieder schöne kleine Beispiele von Gemeinsinn. Das heißt, der Gemeinsinn ist da. Also man kann den auch nochmal fördern und entwickeln und sozusagen dieses zarte Pflänzchen mehr bewässern, als wir es gerade tun.
Diese beiden Autoren, dieses Duo, Aleida Asman ist Literaturwissenschaftlerin, Jan Asman war Ägyptologe, er ist in diesem Jahr gestorben. Die beiden, das habe ich mitbekommen, haben sich viel mit Fragen des kulturellen Gedächtnisses beschäftigt. Was verbindet die jetzt aber mit diesem Thema Gemeinsinn? Was ist da ihre Kompetenz?
Naja, erstens sind sie natürlich so eines dieser großen intellektuellen Paare in Deutschland, die so zu allem irgendwie, was geisteswissenschaftlich und geisteshistorisch ist, auch was Interessantes, glaube ich, sagen könnten. Andererseits haben sie tatsächlich in den letzten Lebensjahren von Jan Asman, der ja tatsächlich im Februar gestorben ist, ein gemeinsames Forschungsprojekt gehabt seit 2020 an der Uni Konstanz über den Gemeinsinn. Und das Buch liest sich streckenweise auch so ein bisschen wie ein Forschungsbericht, so ein Werkstattbericht. Also was sie auch noch gelesen haben, was auch noch als Motiv kommt, das merkt man schon, das geht aus diesem Forschungskontext hervor. Vieles ist vielleicht noch so ein bisschen unfertig, aber in dem Sinne ist es auch eine sehr reichhaltige Fundgrube.
Und wenn das eine Forschung ist, dann wird wahrscheinlich der Begriff des Gemeinsinns da sehr genau aufgedröselt. Ich würde so aus dem Bauch sagen, natürlich weiß ich, was das ist, solidarisches Handeln, einstehen für andere, den eigenen Egoismus wenigstens ein bisschen zurückschrauben. Aber was verstehen die beiden unter Gemeinsinn?
Nee, sie fangen an bei dieser Geschichte des Begriffs, die mich immer fasziniert, weil der Gemeinsinn tatsächlich jetzt von der Begriffsgeschichte her so ganz verworren ist. Der kommt so aus diesem antiken Sensus Communis, was auf Englisch als Common Sense ja auch noch direkt übersetzt genauso bekannt ist. Und das heißt einerseits der sechste Sinn, den ich in mir habe, mit dem ich all meine Sinne verbinde, also ein psychologisches Motiv in jedem Individuum drin. Andererseits Common Sense auf Englisch, das ist ja so nach wie vor der Gebrauch, das ist einfach so, worauf sich alle grob einigen können, ja, ne? Der gesunde Menschenverstand. Und dann gibt es aber erst diese dritte Bedeutung, mit der wir jetzt Gemeinsinn direkt verbinden, und das ist eben diese moralische und auch ästhetische Bedeutung, also dass wir Verpflichtungen gegenüber unseren Mitmenschen haben. Und also das finde ich total faszinierend, dass ein Begriff derart unterschiedliche Sinnkomponenten haben, weil natürlich die allen anderen Sinnkomponenten in gewisser Weise auch mitschwingen. Also wenn wir sagen, wir haben eine moralische Verpflichtung anderen Menschen gegenüber, dann schwingt da aber trotzdem auch noch mit, dass das irgendwie auch der gesunde Menschenverstand uns sagt. Also dass das irgendwie grob, müssten wir uns doch darauf einigen können. Und das ist eigentlich interessant an diesem Begriff.
Du sagst gerade, das sagt einem der gesunde Menschenverstand. Andererseits gab es ja in der Geschichte auch immer wieder Denker, die genau das angegriffen haben, die sagen, eigentlich bringt uns der Egoismus doch viel mehr voran. Setzt sich das Buch auch mit diesen Denkschulen auseinander?
Ja, genau. Also es ist, wo es dann so in diese Denkgeschichte hineingeht, und das tut es, also Antike, Aufklärung, 19. bis 20. Jahrhundert an verschiedenen Stellen. Da gibt es einerseits sozusagen diese Denkschulen durch, die eben das Gemeinsame betonen, also von Kant bis Karl Löwit. Und dann gibt es eben andererseits immer auch diese starken und auch destruktiven Denktraditionen, die natürlich genau das Gegenteil machen. Also prägend ist da im 20. Jahrhundert ganz sicher so jemand wie Carl Schmitt, dieser nationalsozialistische Kronjurist, der eben so dieses Freund-Feind-Schema oder da so diese Polarisierung denkt. Also Politik ist die Unterscheidung von Freunden und Feinden, und dann ist es einfach, da ist gar kein Raum für das Mitmenschliche oder nur eine bestimmte Gruppe. Und das ist übrigens auch so ein Abgrenzungsfall, wären so Volksgemeinschaften wie die Nazis, die natürlich eine Volksgemeinschaft, kann man sagen, die hat auch Gemeinsinn füreinander, aber insofern der Gemeinsinn sich nur da konstituiert, wo man quasi jemand anderen ausgrenzen oder gar sozusagen mit Gewalt bedrohen kann. Es ist auch kein echter Gemeinsinn. Er muss schon universalisierbar sein. Er muss schon auch zumindest potenziell auch für alle Menschen gelten können. Und dann gibt es natürlich diese Freund-Feind-Schematik, die wird ja bis mit in den heutigen Populismus sehr stark sozusagen mitgetragen. Und da haben sie dann auch teilweise ganz, ganz interessante Beispiele. Zum Beispiel ein Name, den ich gar nicht kannte, ist Arthur Finkelstein, ein Politikberater, der damals Netanyahu in den 90er Jahren ins Amt verholfen hat und später Viktor Orban beraten hat, und der tatsächlich mit dieser Freund-Feind-Polarisierung sehr bewusst Politik gemacht hat und der auch im Rückblick sagt, ich wollte die Welt verändern, ich habe das auch erreicht, ich habe sie schlechter gemacht. Und also solche Anwendungsfälle dann auch von genau diesem Denkschema, die eben bis ins Heute wirken, das finde ich dann auch wieder wahnsinnig interessant und informativ an diesem Buch.
Also da gehen Sie dann auch konkreten Fällen nach, in diesem Fall ein ja sehr betrüblichen Beispiel dieses Politikberaters, sogar mit eigener Einsicht. Du hast aber am Anfang jetzt auch von erfreulichen Beispielen gesprochen, die hast du auch in dem Buch gefunden. Ja.
Ja, ja, das geht, also am Schluss gibt es nochmal ein ganzes Kapitel über die Helden des Gemeinsinns, von den japanischen Fußballfans, die das Stadion aufräumen, bis zu den der Tafelbewegung, die ein ganz großer Erfolg ist und die man eigentlich anders als mit Gemeinsinn gar nicht erklären kann.
Also der Bewegung, die Lebensmittel weiterverteilt an Bedürftige bei uns. Hm?
Genau. Und da haben sie also viele schöne Beispiele, die einen auch ermutigen. Von dem her, es gibt durchaus viel Ermutigung auch in diesem Buch.
In dem Buch Gemeinsinn, der sechste soziale Sinn von Aleida und Jan Assmann, erschienen im Verlag C.H. Beck mit 260 Seiten. 25 Euro kostet dieses Buch. Uns hat es Catherine Newmark vorgestellt. Herzlichen Dank.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ich bewundere SchriftstellerInnen, die, wie du, mit ihren Worten für die Freiheit kämpfen.
Die Nacht ist die Zeit der Träume, der Überschreitung und Entgrenzung. Dem Thema Nacht widmet die literarische Online-Plattform Weiterschreiben nun gleich zwei Formate. Einen Literaturpodcast in Kooperation mit Deutschlandfunk Kultur und die neueste Ausgabe des Weiterschreiben-Magazins. Beides wird gefeiert mit einer Lesung der Exil-AutorInnen des Projekts, heute Abend in Berlin. Mit dabei sind Atifa Asadi und Daniela Dröscher.
Stell dir die Nacht als einen Zopf langer schwarzer Haare vor, den man auf einen Grabstein gelegt hat. Dort, wo sich die zähen Schemen der Dunkelheit auf die Haut der Menschen legen wie permanente Flecken und, soweit das Auge reicht, nichts zu sehen ist als Leere und Tod. Nichts zu hören als liebende Frauen, die weinen im Hintergrund.
Die Magazinausgabe Die Nacht erscheint morgen und sie ist voller schlafloser, angstvoller und leidenschaftlicher Texte, die ebenfalls morgen Abend ab 20 Uhr bei der Release-Party Nachts weiterschreiben, gelesen und gefeiert werden. Im Roten Salon der Volksbühne in Berlin.
Und ich glaube, man darf weder die Metapher der Nacht noch die des Lichts den Faschisten überlassen.
Nur, dass ich einfach sagen muss, dass er stilistisch es zu einer derartigen Meisterschaft gebracht hat, da muss man erstmal hinkommen.
Thomas Manns Zauberberg über den Lungenklinikpatienten Hans Castorp holt Heinz Strunk ins Heute. Er tauscht die Schweizer Berge mit einem Stück Niemandsland in Mecklenburg-Vorpommern. Und auch die Krankheiten hat er aktualisiert. Sein Protagonist Jonas Heidbrink in seinem neuen Buch Zauberberg 2 hat Depressionen und eine Angststörung.
So lustig ich das finde mit den Liegekuren, den vielen, die im Zauberberg geschildert werden, finde ich das Thema psychosomatische oder überhaupt psychische Erkrankungen viel ergiebiger und natürlich auch viel zeitgemäßer. Und ich kenne mich in dem Bereich psychischer Störungen ganz gut aus.
Zauberberg 2 ist ein sehr persönliches Heinz-Strunk-Buch geworden, in dem er sich auf die Suche nach den großen Antworten gemacht hat. Heute Abend liest er daraus im Schlachthof in Bremen, morgen Abend in Osnabrück, übermorgen in Hamburg. Dass es heute in Deutschland wieder eine jüdische Literatur gibt, ist keine Selbstverständlichkeit. Seit dem 7. Oktober 2023 ist auch das allen wieder aufs Deutlichste bewusst geworden. In diesem Kontext ist die vielfältige Anthologie Wir schon wieder entstanden. Herausgeberin ist die Autorin Dana von Suffrin. Sie konnte 16 SchriftstellerInnen gewinnen, die politisch, persönlich, künstlerisch in Prosastücken, Erzählungen oder Essays über das schreiben, was sie gerade bewegt. Heute Abend lesen Dana von Suffrin, Marina Frenk und Olga Mannheimer in Frankfurt am Main.
Die Generation meines Vaters kannte das noch. Also das war irgendwie selbstverständlich. Es gab halt Antisemitismus, das war allen klar. Und der hasst mich, weil ich Jude bin. Und der hasst mich, weil ich Jude bin. Und der auch. Und das ist halt einfach so. Und dann hat man vielleicht sogar irgendwie, hat man so Bewältigungsmechanismen. Wenn du aber in einer Welt aufwächst, in der dir alle sagen, es gibt keinen Antisemitismus, das ist irgendwie so ein Thema aus der Vergangenheit, und dann bist du auf einmal doch so ganz stark damit konfrontiert, ist das halt irre.
Wir schon wieder. Lesung und Gespräch mit Dana von Suffrin und anderen. Heute um 19.30 Uhr im Ignaz-Bubis-Gemeindezentrum in Frankfurt am Main. Mitte Januar in München.
Das waren die Literaturtipps von Ilka Lorenzen. Unsere Adventskalenderglöckchen, die klingeln heute für Elke Schlinsog aus unserer Literaturredaktion. Und sie empfiehlt jetzt im Adventskalender Arno Geigers neuen Roman Reise nach Laredo.
Es gibt Romananfänge so skurril und absonderlich, die begleiten eine das ganze Lesejahr. So wie bei Arno Geigers neuem Roman, in dem der Autor seinen greisenhaften Helden Karl gleich in der ersten Szene mittels einer aufwendigen Hebevorrichtung in einen hölzernen Zuber mit heißem Wasser bugsieren lässt. Wir schreiben das Jahr 1558 und wer da gebrechlich und völlig nackt an dieser mechanischen Schauke hängt, ist kein geringerer als Karl V., einst Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. 2 Jahre zuvor hatte er freiwillig die Krone niedergelegt und jetzt hängt er in der Septemberluft der glotzenden Menge seines Hofstaates ausgeliefert, die nur darauf wartet, dass er stirbt. Doch anstatt auf seinen Tod zu warten, schenkt Arno Geiger ihm eine träumerisch ausladende Reise nach Laredo, ans Meer. Vielleicht war es nur eine Frage der Zeit, bis sich der österreichische Schriftsteller so einem historischen Stoff aus der Reformationszeit schnappt, um sich seiner Fabulierkunst noch ausladender hingeben zu können. Und vielleicht kann nur ein begnadeter Erzähler wie er eine so herrlich schrullige Figur wie Karl neu erschaffen und daraus eine berührende, traurig schöne Geschichte kreieren. Nicht als Historienschinken, weder Krone noch Kriege interessieren ihn. Es ist vielmehr ein Altersbuch, das völlig aus der Zeit gefallen scheint und von einem alten, kranken Mann erzählt, der noch etwas will. Und das macht Arno Geiger mit viel Zärtlichkeit und feiner Ironie. Diesen gebrechlichen Karl, der sich im mittelspanischen Juste ins Kloster zurückgezogen hat, der sich mit Herzklopfen ins Bett legt, vor Sorge nicht wieder aufzuwachen, diesen Karl lässt Geiger eine erstaunliche Wendung erleben. Lässt ihn zunächst inmitten der Langeweile im Klostergarten sitzen, bis urplötzlich der 11-jährige Geronimo auftaucht und auf den lässig hingeworfenen Satz, ob sie gemeinsam durchbrennen wollen, folgt eine überraschende Flucht zu Pferde, direkt durch die Klosterpforte. Was nun beginnt, ist eine letzte Fantasie, denn wie sonst könnte sich der greisenhafte Karl auf das Maultier hieven? Es ist der Traum eines Sterbenden, noch einmal in die Welt zu ziehen. Ab diesem Moment ist Arno Geigers Reise nach Laredo nicht mehr zu stoppen. Eine wilde Abenteuerreise beginnt, der uralte Karl auf dem Maulesel, der junge Geronimo auf dem Pferd. Unterdessen kann Karl schon mal einem Schurken treffsicher ein Loch in den Hut schießen, mit Pistolen, die ihm völlig überraschend am Gürtel hängen, sich später noch ein Bursche und ein Mädchen dazugesellen und sie zu viert durch die spanische Prärie über die Berge bis an die Küstenstadt Laredo weiterziehen. Das Schöne, diese lange Reise übers Land nutzt Geiger, seinen abgedankten Kaiser fortwährend in einen tosenden Zustand der Dauerreflexion zu versetzen. Aber bloß nicht zu viel. Dazu ermahnt sich sein Karl schon selbst, sonst bekomme er diesen Nachdenkmief. Nicht allein wegen der schönen Schrulligkeiten seines Karl muss man diesen Roman lieben, auch dafür, was alles möglich ist. Seine mitreißende Selbstfindungsgeschichte erzählt vom Loslassen und davon, endlich die Person zu sein, die man sein möchte. Die Fragen im Roman werden zu unseren Fragen und dieses meisterliche Buch sei allen ans Herz gelegt, die das ausschweifende Erzählen lieben. Wenn sich beim Lesen die Zeit dehnt und weitet und doch nur ein kurzer Moment festgehalten ist. Und große Sätze wie diesen, dass in jedem Menschen ein zurückgetretener König steckt.
Arno Geigers Roman Reise nach Laredo, erschienen im Hansa Verlag mit 270 Seiten, 26 Euro ist der Preis, empfohlen in unserem Adventskalender.